Zu Gast in Hildesheim, Professor Dr. Eckhard Konze von der Universität in Marburg. Und Professor Konze, Sie haben die Kommission geleitet, die von dem Außenminister Joschka Fischer eingesetzt worden war zur Erforschung, zur Aufarbeitung der Geschichte des Auswärtigen Amtes, vor allen Dingen eben in der Zeit des Deutschen Reiches. Würden Sie uns zunächst erstmal noch Auftrag und Ergebnis umreißen dieser Studie? Wie sind Sie daran gekommen?
Darüber, was mich sozusagen in diese Kommission gebracht hat, kann man natürlich lange spekulieren. Ich habe mich in meiner wissenschaftlichen Arbeit sehr intensiv mit Fragen der internationalen Politik und der internationalen Geschichte beschäftigt, zum einen, und ich habe mich zum anderen intensiv beschäftigt mit der Geschichte von Eliten in Deutschland. Und vielleicht hat ja diese fachliche Kombination dazu beigetragen, dass ich in die Kommission berufen wurde 2005, die den Auftrag hatte, die Geschichte des Auswärtigen Amtes und des Auswärtigen Dienstes in der Zeit des Nationalsozialismus, also zwischen 1933 und 1945, zu untersuchen. Und das war von Anfang an der zweite gleichberechtigte Part unseres Untersuchungsauftrages, und den Umgang mit dieser Vergangenheit in der Zeit nach 1945 und dabei nicht zuletzt die Frage der personellen Kontinuität bzw. Diskontinuität. Diese beiden Kerne bildeten den Ausgangspunkt unserer Untersuchungsarbeit dann seit 2005, 2006, als die Kommission dann ihre Arbeit aufgenommen hat.
Professor Konze, Sie haben eine Habilitationsschrift vorgelegt, in der Sie die Geschichte des deutschen Adels untersucht haben. Und es liegt natürlich die Frage sofort auf der Hand: Die Familie von Weizsäcker mit ihrer Vater-Sohn-Tradition, der Jüngere eben unser Bundespräsident, und sein Vater in führender Rolle in diesem Auswärtigen Amt während dieser dunklen 12 Jahre. Welche Erkenntnisse haben Sie nicht nur in Bezug auf die Rolle des Herrn von Weizsäckers gewonnen, welche Erkenntnisse haben Sie insbesondere gewonnen zur Frage der Verstrickung des Auswärtigen Amtes in den Holocaust?
Das Auswärtige Amt und der Auswärtige Dienst, die Angehörigen des Auswärtigen Dienstes, stehen im Grunde wie keine zweite Gruppe von Funktionseliten in geradezu exemplarischer, vielleicht sogar paradigmatischer Weise für die Geschichte politischer Eliten in Deutschland im 20. Jahrhundert. Im Auswärtigen Dienst sammeln sich tatsächlich Vertreter der traditionellen, adlig-bürgerlich geprägten deutschen, reichsdeutschen Oberschicht. Und das macht die Untersuchung dieses Auswärtigen Dienstes im Hinblick auf den Nationalsozialismus und dann eben auch wieder nach 1945 so interessant, weil wir vermutlich im Blick auf den Auswärtigen Dienst und die deutschen Diplomaten auch Erkenntnisse gewinnen können, die über diese spezielle Funktionselite hinausführen. Und die von Ihnen angesprochene Familie von Weizsäcker steht natürlich in ganz besonderer Weise auch für die Zugehörigkeit zu diesem spezifischen Typus der deutschen Eliten im 20. Jahrhundert.
Haben Sie, Professor Konze, den Eindruck gehabt, dass diese Untersuchung auch hätte früher stattfinden können? Oder ist das tatsächlich nun erst durch den neuen Chef dieses Amtes möglich geworden, beziehungsweise also durch die Zeit, die verstrichen ist?
Das wäre wünschbar gewesen, und es hat natürlich im wissenschaftlichen Kontext durchaus Untersuchungen gegeben. Spätestens seit den 70er Jahren haben wir da entsprechende erste Forschungsarbeiten mit einschlägigen Ergebnissen. Aber es gibt ja immer einen Unterschied zwischen wissenschaftlichen Kenntnissen und Erkenntnissen einerseits und dem, was eine Gesellschaft weiß, welche Geschichtsbilder in einer Gesellschaft vorherrschen. Und da in der Tat bedurfte es wohl erst dieser spezifischen Konstellation eines, wenn Sie so wollen, 68ers an der Spitze eines traditionsreichen Ministeriums und den Konflikten, die sich dann eben auch ergaben, wohlgemerkt, keine Konflikte primär zwischen dem Minister und den aktiven Diplomaten, die ja größtenteils bereits auch einer anderen Generation angehörten, sondern Ausgangspunkt waren ja Konflikte zwischen dem Minister und einer Gruppe von pensionierten Diplomaten, den sogenannten Mumien, die dann geführt wurden über die Nachrufpraxis, über das amtlich offizielle Gedenken an verstorbene Angehörige des diplomatischen Dienstes. Aber an diesen Fragen sozusagen des Gedenkens, der Gedenkpolitik, Politik, der Erinnerungspolitik, der Traditionsbildung machten sich dann eben sehr schnell die viel weiteren geschichtspolitischen Fragen auch fest. Es entwickelten sich geschichtsbezogene, auch generationelle Konflikte. Und aus dieser Dynamik des Konflikts ergab sich dann die Bildung unserer Kommission, die ja jetzt auch zum Vorbild geworden ist für eine ganze Reihe vergleichbarer Unternehmungen anderer Ministerien und Bundesbehörden, vom Bundeskriminalamt bis hin zum Bundesministerium der Justiz, die vergleichbare Untersuchungen jetzt anstrengen.
Frau Seckert, kein Bericht, keine Kommission mit Ihren Arbeitsergebnissen hat, denke ich, in den letzten 10 Jahren so viel Aufsehen erregt wie diese im Bezug auf die Geschichte des Auswärtigen Amtes. Können Sie noch mal skizzieren, was so die Hauptauseinandersetzungslinie war? Es wurde ja gegenseitig viel publizistisch geworfen.
Es ist natürlich schwierig, einen der Protagonisten sozusagen um ein neutrales Urteil zu den Hauptauseinandersetzungslinien zu bitten. Aber es geht im Kern natürlich um die Frage, welche Rolle spielte das Auswärtige Amt und spielten deutsche Diplomaten in der von 1933 an verbrecherischen Politik des Nationalsozialismus und insbesondere in der Politik der Verfolgung und schließlich dann eben Ermordung der europäischen Juden. Und zum Zweiten dann, aus dem Untersuchungsauftrag hervorgehend, wie ist dieses Auswärtige Amt, wie sind deutsche Diplomaten nach 1945 beziehungsweise nach der Wiedergründung des Auswärtigen Amtes 1951 mit dieser Vergangenheit umgegangen? Und an diesen Fragen natürlich machen sich die Diskussionen fest, an diesen Fragen entfalteten sich die Kontroversen. Hat also unsere Kommission beispielsweise die Rolle des Auswärtigen Dienstes im Nationalsozialismus und seine Beteiligung an der Judenverfolgung überzeichnet? Das hat unsere Kommission nicht, denn unsere Kommission hatte den Auftrag, sehr klar nach der Rolle des Auswärtigen Dienstes in diesen Kontexten zu fragen und nicht danach zu fragen, welche Rolle spielte möglicherweise auch das Reichsjustizministerium oder die Reichsbahn und andere vergleichbare Organisationen und Institutionen. Wir haben uns konzentriert auf die Rolle des Auswärtigen Dienstes und konnten feststellen, dass der Auswärtige Dienst von Anfang an, ich meine, wir reden über das Auswärtige Amt des Dritten Reiches, das als solches von Anfang an die Politik des Dritten Reiches nicht nur nachvollzog, sondern sie zum Teil proaktiv, würde man heute sagen, eben mitentwickelte und mitprägte. Und das gilt auch für die sogenannte nationalsozialistische Judenpolitik. Und nach 1945 und eben durchaus in Kenntnis dieser Belastung, individuell wie institutionell, versucht man nun alles gewissermaßen, diese Beteiligung zu verdrängen, zu relativieren, zu minimieren. Und das geschieht nicht zuletzt über den Versuch, schon seit dem sogenannten Wilhelmstraßenprozess 1948-49, in dem der ehemalige Staatssekretär Ernst von Weizsäcker auf der Anklagebank sitzt, über den Versuch, ein bestimmtes Geschichtsbild zu etablieren, das eben nicht im Zentrum die Beteiligung des Amtes an der NS-Politik und der Judenpolitik insbesondere hat, sondern das Auswärtige Amt eher als eine Behörde des Widerstands darstellt. Und dieses Geschichtsbild wird nicht nur entwickelt, sondern es kann sich auch über Jahrzehnte hinweg halten, zumindest in einer breiteren Öffentlichkeit. Und das schafft dann wiederum den Ausgangspunkt auch für die Spannungen und Konflikte, die dann eben 50, 60 Jahre nach Kriegsende erst zur Einsetzung unserer Kommission führten.
Professor Konzer, würden Sie als jüngerer Geschichtswissenschaftler, sag ich mal, Anfang der 60er Jahre geboren, würden Sie sagen, das sind die letzten Scharmützel einer Rückzugsdebatte von eigentlich in die Jahre gekommenen Eliten? Hat das in irgendeiner Weise noch Bedeutung für eine kritische Öffentlichkeit heute, die Aufarbeitung dieser Geschichte?
Ja, aber gerade deswegen ist diese Diskussion ja auch sehr wichtig und wir können sie heute vermutlich mit der zeitlichen und generationellen Distanz, die wir haben, vielleicht auch sachlicher führen, wobei die Diskussion über das Auswärtige Amt das nicht unbedingt demonstriert hat. Aber wir können sie heute sicherlich anders führen. Wir können heute eine kritischere sachlichere Forschung betreiben, als das eben noch vor 20, 30 oder vielleicht 40 Jahren der Fall gewesen ist. Das ist wichtig. Und die Fragen, mit denen wir uns beschäftigen, Verantwortung von Eliten beispielsweise, Wertorientierungen von Eliten, das sind ja nun Fragen, die man zwar sozusagen historisch fassen kann, die aber für jede Gesellschaft auch in ihrer Gegenwart eine zentrale Rolle spielen. Und wenn Sie an die Auseinandersetzungen auch hier in Deutschland denken, mit der ostdeutschen Vergangenheit, mit der SED-Vergangenheit, dann sind wir natürlich sehr schnell wieder sozusagen bei den Fragen von Elitenverantwortlichkeit, von Elitenversagen natürlich auch. Und insofern sind viele der Fragen, die wir in diesem Buch thematisiert haben, auch hochaktuelle politische Fragen.